Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janca und ich begleite Sie durch unsere Sendung mit, wie ich hoffe, für Sie interessanten Themen. So führen wir Sie heute in das Museum von Ústí nad Labem, wo eine Ausstellung über vom Naziregime verfolgte deutsche Künstler eröffnet wurde. Eine ähnliche Ausstellung gab es zuvor auch schon in Prag zu sehen. Doch wir sagen Ihnen, was in Ústí alles anders ist. Und zudem gibt es auch hier bei uns Fußball, und zwar im Sprachkurs. Doch zunächst wird's bei uns kaiserlich. Der Habsburger Herrscher Franz Josef I. hat während seiner Regentschaft mehrmals Böhmen besucht. Wie häufig das war, lässt sich indes heutzutage nicht mehr so genau feststellen. Die offiziellen Reisen wurden damals aber ausführlich dokumentiert. Der Historiker Josu Jumbo vom Münchner Adalbert Stifterverein hat in den Archiven geforscht und sich ein Bild über die Besuche von Franz Josef in Prag gemacht. Im Herbst vergangenen Jahres hielt Josu Jumbo einen Vortrag im Prager Nationalen Technikmuseum zum Thema dieser kaiserlichen Visiten. Bei dieser Gelegenheit hat Radio Prag mit dem Historiker gesprochen. Das Gespräch führte Martina Schneibergova. Sie hören eine Wiederholung vom Oktober vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Jumbo, wie oft war Kaiser Franz Josef zu Besuch in Prag? Weiß man das genau? Oder?
Man weiß von großen Besuchen. Das waren 8 Besuche, die zwischen 1854 und 1907 stattgefunden haben. Von kleineren Besuchen, die vor 1854 stattgefunden haben, weiß man wenig, denn damals reiste der Kaiser mehr oder weniger inkognito oder nicht in Staatsfunktion.
Sie haben Ihren Vortrag Willkommen an der Moldau genannt. Nicht? Wurde der Kaiser hier zum Beispiel bei dem ersten Besuch wirklich so stark begrüßt? Wie war das Echo?
Ja, ich habe den Titel Willkommen der Moldau mit Fragezeichen versehen. Der erste Besuch, das war für den Kaiser und natürlich für die Menschen, für die Prager ein großes Ereignis. Das war etwas Neues. Natürlich, der Kaiser kam dann nach Prag mit der Kaiserin Elisabeth Sisi und das war natürlich ein Ereignis ersten Ranges. Aber die späteren Reisen zeigten, dass es viele Probleme gibt. Ja. Und bei jeder dieser Reisen konnte man aus den Worten des Kaisers und aus den Begrüßungsworten ablesen, dass zwischen Wien und Prag dass viele Probleme in der Luft sind. Ja.
Wie sehr festlich war dieser erste Besuch?
Das Besondere an diesem ersten Besuch war, dass der Kaiser in Begleitung der Kaiserin war. Denn er war frisch vermählt. Ja. Und natürlich, die Bevölkerung hat, glaube ich, genauso viel Interesse an der Kaiserin gehabt wie auch an dem Kaiser. Übrigens, das ist nichts Neues, denn also bei jeder neuen kaiserlichen oder königlichen Vermählung ist das Interesse der Medien und der Bevölkerung groß. Ja. Und das war auch damals. Ich habe den Eindruck, dass zeitweise das Interesse der Menschen in Prag mehr der Kaiserin gegolten hat als dem Kaiser selbst, ja.
Der Kaiser ist mit der Bahn gekommen.
Ja, ja. Also während der ersten Reise, er kam zuerst nach Brünn, denn er ist übrigens in Mähren auch zum Kaiser gekrönt worden. Und das war eine Art Huldigung an die Stadt Brünn und an Mähren. Ja. Und aus Brünn kam er nach Prag. Und es gab zwischen den Pragern und den Brünnern eine Art Wettbewerb, wer den Kaiser besser empfangen wird. Und ich glaube, beide haben sich bewährt als gute Gastgeber.
Wie war der Empfang? Weiß man das?
Ja, natürlich, man hat die Häuser geschmückt und die Straßen geschmückt, aber man hat auch unterwegs so viele, fast wie kleine Altäre gebaut, wo sich einzelne Repräsentanten von Industrie und von Handel irgendwie dargestellt haben. Ja. Und das waren praktisch Inszenierungen. Man wollte dem Kaiser zeigen, das sind die Errungenschaften unserer Industrie und unseres Handels. Ja, natürlich, der Kaiser konnte diese Einrichtungen nur kurz im Vorbeifahren sehen, aber trotzdem für die Menschen war das wichtig, dass sie das dem Kaiser präsentieren.
Weiß man aus der damaligen Tagespresse, ob ihm Prag gefallen hat? Also er musste offiziell was sagen, gesagt haben, bestimmt.
Ja, offiziell natürlich. Er war immer auch Diplomat, sagen wir so. Und seine Äußerungen waren immer zurückhaltend und wohlwollend. Natürlich, er hat sich manchmal kritisch geäußert, auch über die Situation an der Universität, also überhaupt die, auch über andere Probleme. Aber ich habe den Eindruck immer, dass das immer so in geschliffenen Worten passiert. Es gab einige, würde ich sagen, Ausfälle, also wo der Kaiser also sehr resolut war. Er konnte durchaus kritisch sein. Natürlich, wir müssen unterscheiden, was er der Öffentlichkeit gegenüber gesagt hat, was in der Presse kam, aber auch was im Hintergrund auch, was man dann bei privaten Gesprächen auch gesagt hat. Aber das erfahren wir relativ wenig. Aber man kann sich gut vorstellen, auch wenn man sich seine Briefe durchliest, man erfährt, dass er durchaus manche Sachen anders beurteilt hat als in der Öffentlichkeit auch, ja.
Mit Franz Josef hängen auch einige Bauten in Prag zusammen.
Natürlich, die Besuche wurden so gelegt, dass sie zu einem bestimmten Anlass kamen. Zum Beispiel, wenn eine Brücke zu Ende gebaut wurde. Natürlich, man hat nicht die Brücke wegen des Kaisers gebaut, sondern wenn die Brücke fertig war, hat man den Kaiser eingeladen, entweder, dass er die Einweihung der Brücke vornimmt, oder dass er aber bei der Schlusssteinlegung dabei ist. Das hat sein Protokoll so eingerichtet, dass man immer dann einen passenden Termin findet.
Es gab sogar einige Brücken in Prag, bei deren Einweihung er war. Also die erste war diese Franz-Josef-Brücke.
Ja. Und dann war natürlich Svatopluk-Czech-Brücke. Das war natürlich die letzte Brücke, die 1907 ja, eröffnet wurde. Das war übrigens auch der letzte Besuch von Kaiser Franz Josef. Denn der Besuch von 1908 fand nicht mehr statt. Ja, das war eine Art kaiserliche Revanche für die Nichtbeteiligung der Tschechen an der Huldigung für den Kaiser. Ja, zu seinem 60-jährigen Jubiläum. Ja.
Und diese Kirche in Karolinental, da war er bei der Grundsteinlegung?
Der war bei der Grundsteinlegung, da war natürlich auch Kaiserin Elisabeth dabei. Die Kirche war den Slawenaposteln Kyrill und Method geweiht. Und natürlich diese beiden Figuren, also die heiligen Kyrill und Method, waren nicht nur für die Tschechen, sondern überhaupt wie alle Slawen und die Zeit so also sehr, sehr wichtig. Und man hat natürlich versucht, sie nicht nur als Kirche Personen darzustellen, sondern auch als politische. Natürlich hatten sie als Figuren auch eine sehr, sehr wichtige politische und kulturelle Bedeutung für alle Slawen. Ja. Um die Zeit war das natürlich nicht zufällig, denn Kyrill und Method, das waren die großen Figuren der Slawenwelt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, auch bei den Bulgaren, bei den Kroaten und
Bei
den Slawen überhaupt, ja.
In Prag gab es noch eine Sehenswürdigkeit, die er enthüllt hat, das Radetzky-Denkmal, das leider heutzutage nicht mehr darstellt.
Ja, das war so, Radetzky-Denkmal. Radetzky war für Kaiser persönlich eine sehr wichtige Figur, denn er hat als junger Mann an seiner Seite gekämpft auch und natürlich dann hat er sich als junger Soldat in seinem Heer bestätigt, ja. Und das war für ihn sozusagen auch die Erinnerung an seine Jugendzeit und seine militärische Karriere. Das war für ihn, glaube ich, eine Herzensangelegenheit und das hat er aus Überzeugung gemacht, ja. Es gab auch einige Fälle, wo der Kaiser auch sehr zurückhaltend war, aber da war er mit Herz und Seele ganz dabei, ja.
Es gibt heutzutage auch Bemühungen darum, vielleicht mal das Radetzky-Denkmal wieder zu erneuern. Aber inwieweit die Erfolg haben können?
Das werden Sie in Prag besser wissen als ich, ob die Menschen das wünschen oder so. Ja, auf jeden Fall, wenn das Denkmal errichtet wird, werde ich zu den Ersten gehören, die das besuchen. Ja.
Soweit der Historiker Josu Jumbo vom Münchner Adalbert-Stifter-Verein. Das Gespräch führte Martina Schneiberkova. Vom Habsburger Kaiser nun zu König Fußball. Der regiert nämlich für einen Monat in Europa und nun auch in unserem Sprachkurs. Den Sprachkurs gestaltet hat Marketa Kachlikova. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist soweit, in Breslau beginnt an diesem Freitag die Fußball-Europameisterschaft. Für Fußballfans, aber nicht nur für sie, wurde auch der heutige Sprachkurs gestaltet. Sie ahnen schon, es geht heute um Fußball. Der Fußball heißt auf Tschechisch
Football.
Ein Fußballspieler ist ein
Footballista.
Die Anlehnung an das Englische ist sofort zu erkennen. Beim Fußball tritt man den Ball mit den Füßen.
Kopat.
Davon wurde die rein tschechische Bezeichnung für das Spiel abgeleitet, und zwar
Kopana.
Dieser Begriff hat sich allerdings nur teilweise eingebürgert und wird nur selten genutzt. Um Fußball zu spielen, braucht es eine Mannschaft.
Mužstvo.
Umgangssprachlich heißt sie im Tschechischen auch
Mannschaft.
Ein Team hat 11 Spieler, es ist also eine Fußball-Elf.
Fotbalová jedenáctka.
Eine wichtige Rolle spielt der Torwart,
Brankář
oder
Golman.
Des Weiteren spielen Stürmer,
Útočníci,
Mittelfeldspieler,
Záložníci
und Verteidiger,
Obránci.
Letztere nennt man nach dem englischen Wort Back auch
Beci.
Zum Fußballspiel benötigt man natürlich einen Ball,
Míč.
Genauer gesagt einen Fußball,
Kopací míč.
Genannt auch
Kopačák.
Und natürlich zwei Tore,
Branky.
Beim Fußball geht es darum, dem Gegner,
Soupeř,
ein Tor zu schießen,
Střelit branku.
Auf Tschechisch auch ein Tor zu geben,
Dát gól.
Um ein Tor zu schießen, muss der Stürmer eine Vorlage bekommen,
Dostat přihrávku.
Zielt dieser dann ein bisschen höher als optimal, trifft er die Latte.
Břevno.
Ebenso fast ein Tor und doch nicht ist es, wenn man den Pfosten trifft.
Trefit tyčku.
Für das tschechische Team hoffen wir aber auf Treffer ins Tor. Tschechen vor.
Češi do toho.
Und auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Am Mikrofon waren im Übrigen Markéta Kachlíková und Martina Schneiberková. Freiheit und Liebe, so heißt eine Ausstellung, die seit Dienstag im Museum von Ústí nad Labem zu sehen ist. Die Räume wurden vom Collegium Bohemicum zur Verfügung gestellt. Die Exposition umfasst Werke von deutschen Künstlern, die während der Nazizeit verboten waren. Es sind Bilder und Skulpturen, aber auch literarische Werke. Die Ausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Deutschen Botschaft, des Collegium Bohemicums und des Prager Literaturhauses deutschsprachiger Autoren in Zusammenarbeit mit dem Museum Montanelli in Prag und dem Kunstmuseum Solingen. Marco Zimmermann war bei der Vernissage.
Viel Prominenz tummelte sich am frühen Dienstagabend im Kaisersaal des Museums der nordböhmischen Stadt Ústí. Ein Botschafter, ein Bundestagsabgeordneter, ein Vertreter des Stadtrats der Stadt Ústí sowie ein ehemaliger Premierminister. Eben dieser, Jan Fischer, auch aussichtsreicher Kandidat für die anstehende Staatspräsidentenwahl, hielt die Eröffnungsrede. Auch heute brauchen wir starke und unabhängige Kunst. Auch heute ist es nötig, dass Künstler mit Liebe und Freiheit gegen die Beschränktheit und den Hass kämpfen und dadurch die Zivilisation und den Humanismus verteidigen. Prag, Berlin und andere europäische Städte sind zum Glück wieder frei. Sie sind wieder voller Künstler verschiedener Nationen. Sie sind wieder voller Inspiration, voller Zauber und voller Hoffnung. Und ich hoffe sehr, dass es so bleibt. In seiner Rede betonte Jan Fischer die Rolle und die Freiheit der Künstler in der heutigen Zeit. Eine Freiheit, die im Nationalsozialismus stark eingeschränkt war. Viele Künstler waren verboten, sie durften nicht gezeigt werden, und gerade diesen Menschen widmet sich die neue Ausstellung in Usti. Die Werke stammen aus dem Kunstmuseum Solingen. Direktor Rolf Jesewitsch.
Wir haben in Solingen das Projekt Zentrum für verfolgte Künste 2008 begonnen und wir haben dort zum einen eine umfassende Sammlung zur Kunst der verfolgten Künstler, das, was man in deutschen Museen sonst nicht findet. Das sind also die Bilder, die im Grunde genommen aus Museen entfernt wurden. Die Bilder, die die Maler dann nicht mehr malen durften, die sie nicht besitzen durften. Und andererseits haben wir eine Literatursammlung. Das sind die Literaten, die man auch lange Jahre in Europa vergessen hatte.
Jesewitsch erklärt, wie die Ausstellung zunächst nach Prag und von dort dann in die nordböhmische Industriestadt Usti kam.
Das Museum Montanelli in der Nerodowa, die zum Burgberghof führt, da findet man das. Und die haben unsere Ausstellung übernommen. Und die Reaktion in der Öffentlichkeit war so gut, dass die Deutsche Botschaft und der Deutsch-Tschechische Kulturfonds gesagt haben, macht es nochmal an einer zweiten Station. Und da hat man dieses wunderbare Gebäude in Usti vorgeschlagen.
Die Ausstellung in Prag trug den Namen Dreams and Nightmares. Radio Prag hat darüber im März berichtet. In Usti wurde die Exposition anders gestaltet und erhielt den Titel Liebe und Freiheit.
Wir haben es erweitert. Weil hier die Räumlichkeiten größer sind, können wir das Thema besser vorstellen, umfangreicher. Das heißt, hier kommt der Bereich Literatur mit dazu, der in Prag nicht so ausgiebig vorgestellt wurde. Und hier kommt zum Beispiel der Künstler Otto Pankok mit seinen schwarz-weißen Bildern mit hinzu, die wir in Prag nicht ausstellen konnten im Museum Montanelli, weil die Räumlichkeiten beengter sind.
Pankok war gebürtiger Bochumer, der an der Akademie in Düsseldorf studierte. Nach dem Ersten Weltkrieg wirkte er in der Stadt am Rhein, bis er sich 1935 im Münsterland in die innere Emigration zurückzog. Ein Jahr später erhielt Otto Pankok Berufsverbot. Den Nazis waren besonders seine Bilder über die in Düsseldorf lebenden Sinti und Roma ein Dorn im Auge. Pankoks Werken ist in Usti ein ganzer Raum gewidmet. Dort kommen die großformatigen Schwarz-Weiß-Werke besonders gut zur Geltung. Rolf Jesewitsch weist aber noch auf eine weitere Künstlerin hin, die seiner Meinung nach besondere Aufmerksamkeit verdient.
Insbesondere ist mir hier wichtig die einzige Bronzeskulptur von einer Bildhauerin, die einmal die bedeutendste in Deutschland war, Millie Steger, die heute keiner mehr kennt. Und sie war befreundet mit Else Lasker-Schüler, die hier als Literatin vertreten ist, mit Nina Kandinsky, die durch ihren Mann ja in der Kunstgeschichte bekannt geworden ist. Und sie zeigt uns ein Netz auf, das die Künstler damals hatten. Und sie hat natürlich auch eine wunderbare Arbeit abgeliefert mit dieser Bronzeskulptur.
Die Dichterin Else Lasker-Schüler ist der verbindende Geist der Ausstellung. Sie stammt aus Wuppertal, lebte in Berlin und nach der Machtergreifung in der Schweiz. 1945 starb sie in Jerusalem. Lasker-Schüler kannte die ausgestellten Künstler und war im regen Kontakt mit den Prager Autoren. Eine Zeichnung von ihr prägt das Logo der Ausstellung und Zeilen ihrer Gedichte begleiten den Besucher durch die einzelnen Ausstellungsräume. Die Literatur ist auch der Grund, warum die Deutsche Botschaft das Projekt unterstützt. Denn sie engagiert sich gerade in der Aktion Sprechtime, einem Projekt, das den Erwerb der deutschen Sprache in Tschechien fördern soll. Der deutsche Botschafter in Tschechien, Detlef Lingemann, war ebenfalls bei der Vernissage.
Also die Idee wurde geboren beim Empfang am 3. Oktober letzten Jahres. Ich war gerade neu nach Prag gekommen und ich traf an Herrn Serke, der ja hier seine Bücher zur Ausstellung zur Verfügung gestellt hat. Und er hat mir seine Überlegungen vorgetragen und ich habe sofort gedacht, das ist eine großartige Idee, hier Bücher von Künstlern zu zeigen, die in der deutschen Sprache einen ganz wichtigen Beitrag zur Literatur geleistet haben.
Jürgen Serke veröffentlichte 1987 das Buch Böhmische Dörfer, in dem er der deutschen Exilliteratur ein Denkmal gesetzt hat. 2001 wurde die tschechische Übersetzung des Buches sogar mit dem höchsten Buchpreis hierzulande, dem Magnesia Litera, ausgezeichnet. Seine umfangreiche Literatursammlung hat Serke dem Museum in Solingen zur Verfügung gestellt. Wie aber stellt man Bücher aus? Keine einfache Frage, wie auch der Solinger Museumsdirektor Jesewitsch zugeben muss.
Ja, das ist eine gute Frage. Bücher sind immer langweilig, wenn man sie nicht liest. Wir haben die Bücher ausgestellt, indem wir die historische Situation aufzeigen und den Kerngedanken des Schriftstellers und indem wir seine Wirkung zeigen. Was hat er mit seinem Buch erreicht? Das Lesen, das machen wir nicht überflüssig, das muss man immer noch.
Autor Serke ist mit dem gewählten Weg zufrieden. Er lobte auch die Verbindung von Literatur und bildender Kunst.
Ich habe kein Problem, also eine Verbindung zu finden. Also der Widerstand gegen den Nationalsozialismus ist bezogen in dieser Ausstellung auf deutschsprachigen Autoren der Tschechoslowakei. Und hier werden also nun Bilder gezeigt, also von Malern, die also gegen das Dritte Reich gekämpft haben. Und insofern ist ja die Verbindung da. Und bei einigen Beispielen kann man ja auch sehen, dass diese Leute, diese Maler, erstmal Zuflucht suchten in der Tschechoslowakei.
Das Konzept der Ausstellung hat auch die anwesenden Politiker beeindruckt. Der Vorsitzende der deutsch-tschechischen Parlamentariergruppe im Deutschen Bundestag, Heinz-Peter Haustein.
Freiheit und Liebe. Und ich bin ja Mitglied einer freiheitlichen Partei, die FDP, Null Freiheit. Und das Wort Liebe zu kombinieren, habe ich so noch nie gesehen. Das erste Mal Freiheit, Liebe. Und ich war ganz gespannt. Und bin jetzt gespannt, was ich diese Ausstellung alles sehen kann.
Um die Ausstellung auch einer jüngeren Generation zugänglich zu machen, gibt es ein Begleitprogramm. Organisiert wurde es vom Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren, wie die Direktorin Lucie Czernohosova erklärt.
Also wir haben für die Ausstellung zwei Medienworkshops für Schüler gemacht, die sich mit der Ausstellung beschäftigt haben, gleichzeitig erfahren haben, wie ist es, ein Journalist oder Rundfunkredakteur zu werden. Und was sehr bedeutend war, dadurch, dass die gesamte Ausstellung im Rahmen der Kampagne für deutsche Sprache Sprechtime ZZ stattfindet, ging es natürlich auch um die deutsche Sprache. Das Collegium Bohemicum organisiert für Schüler auch kommentierte Führungen durch die Ausstellung, und die Ausstellung wird auch noch durch eine Lesung von Jürgen Zäke und Jaroslav Rudisch dann beendet.
Die Bilder, Bücher und Skulpturen sind auf 4 Räume verteilt. Die Ausstellung ist großzügig, das Arrangement der Bilder ist klar und übersichtlich gegliedert. Die literarischen Werke werden mittels eines Begleittextes in ihren historischen Kontext eingeordnet und lassen sich in Glasvitrinen betrachten. Dabei wird nie das verbindende Motiv, die Verfolgung, vernachlässigt.
Die Ausstellung Freiheit und Liebe ist im Museum Usti noch bis zum 2. September zu sehen, und zwar dienstags bis sonntags von 9 bis 17 Uhr. Und das war's schon wieder für heute. Von mir noch der Hinweis, alle Beiträge, die wir senden, können Sie auch noch einmal nachlesen oder anhören, und zwar auf unseren Webseiten unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janca. Auf Wiederhören und naslyšenou.
you.